Eine Explosion zerreißt den Schnellzug von Budapest nach Wien. Menschen werden zerfetzt, aufgespießt und erdrückt, als die 2 Kilo Sprengstoff auf der Eisenbahnbrücke hochgehen. Es folgt eine internationale Ermittlung, die zur Ergreifung eines wahrhaft Wahnsinnigen führt. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Na, das waren ja wieder 2 wilde Wochen. Ihr völlig verrückten True Crime Psychos habt diesen Podcast mal wieder in die Charts gehört und sogar YouTube hat mir ein Mail mit Glückwünschen geschrieben. Ich bin jetzt nämlich ein Creator, hört, hört, wie das so schön heißt halt. An der Werbung verdiene ich deswegen immer noch nichts, weil YouTube der Inhalt zu brutal ist anscheinend. Deshalb habe ich mir gedacht, erzähle ich heute eine Geschichte, wie sie auf der Videoplattform gar nicht gerne gesehen ist. Mord ist ja bekanntlich wurscht, aber bei nackter Haut und schon bei der Erwähnung von Geschlechtsverkehr gehen bei dem US-Konzern natürlich die Alarmglocken los. Deshalb habe ich heute extra viel Gebumse ins Skript geschrieben. Ha! Nimm das, YouTube! Ein kleines Feedback möchte ich aber noch anbringen, bevor wir starten. Nennen wir sie archäologisch fachkundige Person, hat sich bei mir gemeldet und erklärt, dass Bananenschachteln nicht mehr Stand der Technik sind, um Skelette aufzubewahren. Ja, man höre und staune. Man nimmt jetzt Euroboxen aus Plastik. Ihr wisst schon, das sind die, wo die Gemüsehändler auch euch die Radieschen rausverkaufen. Geschmackig. So, und jetzt noch einmal eine kleine Warnung vorweg. Es geht in der heutigen Episode sehr oft um sehr eigenartiges sexuelles Verhalten. Was sage ich? Heute geht es richtig zur Sache. Also wenn ihr diesen Podcast normalerweise mit euren Kindern im Volksschulalter hört, dann wurdet ihr gewarnt. Ich meine, ihr solltet diesen Podcast aber ohnehin nicht mit euren Kindern hören. Was ist eigentlich falsch mit euch? Na egal, es wird schlüpfrig, manchmal ein bisschen schmierig, klebrig und ein bisschen grauslich. Und es geht sehr häufig um Körperflüssigkeiten, die ganz oft dort landen, wo sie nicht hingehören. Der heutige Fall ist auch ein Beispiel dafür, wie gut die Wiener Kriminalabteilung im frühen 20. Jahrhundert war. Und damit meine ich richtig gut. Unser heutiger Fall ist deshalb in die Geschichtsbücher eingegangen und wurde sogar verfilmt. Alles dank einer hervorragenden Zusammenarbeit zwischen den Behörden in Österreich, Deutschland und Ungarn. Das ist der Fall von Silvester Matuschka, dem Massenmörder, dem Eisenbahnsprenger und dem Dauerunanierer. Österreich, 1931. Österreich ist im Jahr 1931 politisch ein bisschen ruhiger als Deutschland. Aber es ist auch hierzulande schon zu spüren, dass sich in der Welt irgendetwas zusammenbraut. Österreich wird von der Weltwirtschaftskrise besonders hart getroffen, da das Land noch immer in der Krise des Ersten Weltkriegs steckt. 1931 bricht dann auch noch die Kreditanstalt zusammen und es wird ein schwarzes Jahr für die österreichischen Banken und vor allem für die Bevölkerung. Die Arbeitslosigkeit mit einer Rate von 26% erreicht im Jahr 1933 ihren Höhepunkt. Als einen Ausweg aus der Armut und Arbeitslosigkeit wählen viele Menschen die Emigration. Über 13.000 Menschen aus dem Burgenland ziehen bereits zwischen 1919 und 1923 aus wirtschaftlichen Gründen in die Vereinigten Staaten. Da die USA aber die Einwanderungsquoten begrenzen, müssen sich viele Österreicher andere Zielländer suchen, etwa Brasilien, Kanada oder Argentinien. Oder sie gehen als Gastarbeiter in die Türkei. Ja, so ändern sich die Zeiten. Im September versucht der Landeskommandant des steirischen Heimatschutzes Walter Pfriemer einen Putsch, der allerdings sofort niedergeschlagen wird. Die organisatorischen Strukturen des regierungsfeindlichen Heimatschutzes werden allerdings kaum angetastet und die Putschführer wurden in einem Schwurgerichtsprozess freigesprochen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. 1931 taucht in der deutschen Presse erstmals der Begriff Wunderteam für die österreichische Fußballnationalmannschaft auf. Aber in der Zeitung wird auch groß von einem Zugunglück berichtet. Nein, das stimmt nicht, kein Unglück, ein Terrorakt. Der Zug von Budapest nach Wien wurde gesprengt, als er eine Brücke überquerte. Es ist ein Massaker. Und die Menschen in Österreich können kaum fassen, was da in den Zeitungen steht. Das Zugunglück. Es war schon spät in der Nacht und die meisten Reisegäste schliefen schon. Dennoch hatte der dicke Weinhändler die Hoffnung nicht aufgegeben. Er durchquerte die Waggons des Schnellzuges von Budapest nach Wien auf der Suche nach einem Mitspieler. Er wollte eine Partie Skat spielen. Er fragte in jedem Abteil, hatte aber kein Glück. Die meisten Menschen schnarchten bereits. Plötzlich zerriss eine gewaltige Explosion den Zug. Berstendes Metall gab schrilles Quietschen von sich. Plötzlich stand die Welt Kopf. Erste Schreie wurden laut. Dann kam der Aufprall. Die Waggons wurden mit solcher Wucht verformt, dass die Menschen durch die Luft gewirbelt wurden. Manche wurden vom verbogenen Metall aufgespießt, andere unter Trümmern zerquetscht. Der Weinhändler überlebte. Die Kupplung des hinteren Teils des Zuges hatte sich gelöst. Während die vorderen Waggons in die Tiefe stürzten, blieben die hinteren Waggons auf den Gleisen. Es war der 13. September 1931, als auf dem Viadukt von, jetzt kommt ein ungarischer Ortsname und ich habe mir extra von einem Experten die Pronunciation, die korrekte, geholt. Moment, ich versuch's. Achtung! Das Viadukt von Bihatorbács, etwa 40 Kilometer westlich von Budapest, eine Bombe mit 2 Kilo Sprengstoff explodierte. Der Sprengstoff wurde unter dem dritten Waggon gezündet. Dieser wurde in der Luft förmlich zerrissen. Die Lok und die beiden vorderen Waggons wurden aus den Schienen gehoben und stürzten 24 Meter in die Tiefe in ein ausgetrocknetes Flussbett. Die Detonation war von einer solchen Wucht, dass Trümmerteile auf die nahen Ortschaften Torbács und Bia fielen. Oh, ich arbeite hier hart, also bitte, Anerkennung. Sofort eilen die Menschen aus den nahen Dörfern zur Hilfe. Sie finden ein Inferno vor. Zwischen zusammengeschobenen Sitzbänken und zersplitterten Abteilwänden, aufgespießt von Stahlträgern, schreien die Schwerverletzten und Sterbenden nach Hilfe. Daneben stumm und ebenso zerquetscht und aufgespießt die Toten. Und da und dort abgerissene Leichenteile, Arme, Beine, Schädel. Ein Betroffener berichtet später seine Erlebnisse. Ich war wach, als es geschehen ist. Auf einmal war da eine Detonation. Der Zug hat zu wanken begonnen, war wie ein Sturm auf hoher See. Eine Frau neben mir war tot, erinnert sich der Zeuge. Beide Augen waren aus den Höhlen getreten. Wie durch ein Wunder konnte ich gerettet werden. Ich war zwischen Polstern eingeklemmt gewesen. Die Frau war nicht die einzige, der es die Augen aus dem Schädel getrieben hatte. Viele Leichen mit zusammengequetschtem Brustkorb zeigten dieses grauenhafte Bild. Es dürfte wohl an dem gewaltigen Druck gelegen sein, mit dem das Blut im Augenblick des Zermalmens aus dem Leib in den Kopf geschossen war. Aber der Tod vermochte auch zu täuschen. So wurde als erste eine schöne junge Frau aus dem Schlafwagen hervorgeholt. Sie lag da in ihrem roten Seidenpyjama, wies keine sichtbaren Verletzungen auf und erschien den Rettern wie eine Ohnmächtige. Als man sie umdrehte, sah man am Hinterkopf eine tiefe, blutrote Wunde klaffen, aus der das Gehirn hervorquoll. 22 Tote zählte man in dieser Nacht, unter ihnen auch der Heizer und der Lokomotivführer. Daneben gab es 17 Schwerverletzte. Bauern brachten die Toten auf ihren Pferdewagen ins naheliegende Torbács. Ich hoffe, das Torbács, glaube ich. Ja. Da das Leichenhaus des kleinen Dorfes 21 oder 22 tote Körper nicht fasste, warf man die Leichen einfach auf einen Haufen. Ein leerer Sarg diente zur Aufbewahrung der abgerissenen Köpfe und Gliedmaßen. Sofort sind Einsatzkräfte zur Stelle. Polizei, Rettungskräfte, Freiwillige. Sie bergen die Toten und Schwerstverletzten, räumen Trümmer zur Seite, damit die Pferdewagen durch können. Und sie löschen Brände oder verbinden Wunden. Der Gschaftelhuber. Da steht plötzlich ein Mann vor den Polizisten am Tatort. Er hat eine blutende Wunde auf der Wange. Im Gegensatz zu den Schwerstverletzten und Sterbenden hier am Unglücksort, bestenfalls ein Kratzer. Es wäre überall sonst auch nicht mehr als ein Kratzer gewesen. Doch der Mann ist aufdringlich. Er behauptet, selbst ein Fahrgast an Bord des Unglückszuges gewesen zu sein. Er ist besonders eifrig bei der Rettung der Verletzten. Er versucht, die Rettungsmannschaften zu dirigieren und spricht immer wieder Polizisten an, um ihnen vermeintliche Hinweise zu den Ereignissen zu geben. Das macht der Mann so aufdringlich, dass er den Ermittlern schon so richtig auf die Nerven geht. Er marschiert auf das Viadukt hinauf und begibt sich schnurstracks zu den Gleisen, wo er die Reste der Höllenmaschine, wie die Bombe damals in den Polizeiberichten genannt wurde, findet. Dort zieht er plötzlich zwei mit Draht umwickelte Taschenlampenbatterien hervor. Da, das ist der Zünder. Es war ein Attentat. Die Polizisten weisen den Mann darauf hin, dass das, was er da tut, erstens ihre Ermittlungen behindert, weil er einfach Beweismittel manipuliert, und zweitens sei das gefährlich. Man könne ja nicht wissen, ob nicht doch noch irgendwo ein Sprengsatz hochgeht. Der großgewachsene Mann in dem feinen Anzug hört die Warnungen gar nicht. Er ist schon wieder weitergegangen und belästigt jetzt die Rettungsmannschaften und bittet um ein Stück Verband für seine ach so schwere Verletzung. Er sei Direktor einer Wiener Aktiengesellschaft. Er war in dem dritten Waggon, berichtet er lautstark. Na, da hat er aber ein Glück gehabt, denn genau in diesem Waggon hat fast niemand überlebt. Es war schließlich der Wagen, unter dem die Bombe hochgegangen ist. Der Herr sieht aber aus, als wäre sein Anzug frisch gebügelt. Die Anzughose hat eine Bügelfalte und ist blitzsauber. Wären da nicht frische Spermaspuren rund um sein Hosentürl? Ja, der eifrige Helfer steht mit Wichsflecken auf dem feinen Zwirn da. Den Helfern fällt außerdem auf, dass der Kratzer an der Wange aussieht, als hätte ihn sich der Mann selbst zugefügt. Der Unbekannte macht sich auch sonst verdächtig. Immer wieder bietet er leicht Verletztem einen Gefallen. Na, ob sie nicht behaupten könnten, dass sie ihn bewusstlos aus den Trümmern gezogen haben. Das wäre wirklich sehr, sehr nett. Da steht also dieser Typ und spricht andere Menschen an, damit sie für ihn lügen. Naja, ihr ahnt es schon. Natürlich war der großgewachsene Mann nicht in dem Unglückszug. Ganz im Gegenteil, er war sogar für das Unglück verantwortlich. Ein Ermittler der Budapester Polizei, ein gewisser Peter Hein, erkennt den Mann. Das ist doch der Silvester Matuschka. Der Polizist hat nämlich gemeinsam mit Matuschka im Ersten Weltkrieg an der Ostfront gekämpft. Der Ermittler schöpft sofort Verdacht. Insbesondere, weil sich Matuschka nun hinstellt und sich beschwert, dass er seine Handtasche nicht finden kann. Da war der stattliche Betrag von 200 Pengö drinnen. Das wären nach heutigem Geld etwas über 1000 Euro. Wo ist meine Handtasche? Matuschka eilt strengen Schrittes auf den Schaffner zu, der wie durch ein Wunder überlebt hat. Ich werde die ungarische Staatsbahn verklagen auf die 200 Pengö und die Verletzungen, die ich davongetragen habe, droht Matuschka und deutet auf den Kratzer an seiner Wange, während rund um ihn herum Menschen sterben und Leichenteile sortiert werden. Die Spermaflecken an der Hose beginnen wohl langsam zu trocknen. Der ungarische Polizist findet das Verhalten seines Kriegskameraden so richtig verdächtig und er bittet einen Reporter von der Zeitung, den er zufällig kennt, dass er ein Foto von Matuschka machen soll. Aber so unauffällig wie möglich, bitteschön. Der Reporter fertigt ein Bild des Mannes mit dem feinen, aber befleckten Anzug an. Matuschka merkt davon nichts. Er ist zu beschäftigt damit, den Schaffner anzuschreien. Als Matuschka damit fertig ist, verkündet er lautstark: Ich gehe jetzt in die Kirche und möchte ein Dankgebet für meine Errettung sprechen. Matuschka stapft von dannen in Richtung Torbatsch. In jeder anderen Situation hätte die Polizei den Mann wohl gleich einkassiert, aber in all dem Chaos ließ man ihn ziehen. Naja, zumindest ein Foto und einen Namen hatte der aufmerksame Ermittler ja jetzt. Das würde sich noch als wertvoll erweisen. Die Opfer des Unglückes werden bei einem Staatsbegräbnis beigesetzt. Tausende Menschen wohnten der Zeremonie bei. Die Ermittlungen. Matuschka war nur einer der vielen Verdächtigen und erschien den ungarischen Behörden gar nicht einmal als der dickste Fisch im Teich der potenziellen Attentäter. Damals war klar, es musste sich um einen Terrorakt aus Moskau handeln. Kommunisten im Auftrag Moskaus mussten für diese grauenvolle Tat verantwortlich sein. Schließlich wurde am Tatort unter all den herumliegenden Gepäckstücken der Reisenden ein Koffer gefunden, der eine zweite Bombe enthielt. Diese war aus irgendeinem Grund nicht explodiert und bei der Katastrophe in die Tiefe geschleudert worden. Auf dem Koffer außen war ein Zettel angeklebt. Auf diesem stand in ungarischer Sprache: Arbeiter, ihr habt keine Rechte und keine Arbeit. Wir werden sie euch von den Kapitalisten erwirken. Wir werden ein solches Attentat monatlich wiederholen. Unsere Leute sind überall zur Stelle. Gibt man uns keine Arbeit, so werden wir auf diese Weise tätig sein. Fürchtet nicht, unser Benzin geht nicht aus. Gezeichnet der Übersetzer. Naja, jetzt ist alles klar. Das war ein kommunistisches Attentat. In Ungarn werden nicht einmal 2 Tage später gleich mal 15 bekannte Kommunisten verhaftet. Da sind immerhin 3 Elektriker mit dabei. Die müssen doch wissen, wie man eine Bombe baut. Tja, stellt sich raus, keiner der 15 war es und die Elektriker haben auch keine Ahnung vom Bombenbau. Sie werden alle am nächsten Tag wieder freigelassen. Die ungarische Polizei macht sich jetzt auf die Jagd nach einem bekannten deutschen Kommunisten, der in Ungarn schon einmal rausgeschmissen wurde, weil er kommunistische Propaganda verbreitet hat. Ein gewisser Leibnik soll das sein. Sein Vorname? Ludwig. Ja, oder Stefan. Oder Michael. Ja, so genau weiß man das nicht mehr. Ihr merkt schon, bei der ungarischen Polizei geht es kurz nach dem Attentat ein wenig chaotisch zu und man will ganz schnell einen Erfolg vorweisen. Scheitert daran aber kläglich. Da helfen auch die 50.000 Pengö nichts, die als Belohnung ausgesetzt werden. Das wären nach heutigem Geld über 300.000 Euro. An der Kommunistenhysterie beteiligt sich der Ermittler Peter Hein aber nicht. Er ist überzeugt, dass sein Kriegskamerad Matuschka irgendwie in die Sache verwickelt ist. Er geht nach Törpasch in die Kirche und zeigt dem Pfarrer das Foto von Matuschka. Ob der während der Aufräumarbeiten in die Kirche gekommen ist? Schließlich hat er das ja gesagt, als er gegangen ist. Nein, den Mann hat er noch nie gesehen. Hein fragt sich weiter in der Nachbarschaft herum und hat Glück. Ein pensionierter Eisenbahnbeamter erkennt den Mann auf dem Foto. Ja, der habe nach dem Unglück bei ihm angeklopft. Er hat erzählt, dass er einer der Überlebenden des Unglücks sei. Als hilfsbereiter Mensch hat der Pensionist ihn reingelassen. Da hat sich der Matuschka schließlich rasiert und gewaschen und nach Branntwein verlangt. Der Gastgeber war sogar so freundlich und ist in die nahe Schenke gegangen, um den Branntwein für den armen Überlebenden zu holen. Der berichtet bei einem Glas, dass er von Bahnbediensteten aus den Trümmern gerettet wurde und er nun die Bahngesellschaft verklagen werde. Das hat der Ermittler Peter Hein alles schon mal gehört, nur dass Matuschka eben nie unter den Trümmern gelandet war. Ob ihm irgendwas Eigenartiges an dem Mann aufgefallen sei, fragt der Ermittler. Ja, schon, sagt der Pensionist. Die Hose, die Matuschka anhatte, die hatte ein riesiges Loch dort, wo normalerweise das Hosentürl ist. Als hätte er da was rausgeschnitten. Na klar, erinnert sich Hein, die Wichsflecken. Offenbar hat Matuschka bemerkt, dass er mit einer oder mehreren Ladungen aus seiner Sackkanone an der Hose unterwegs war und dass das Verdacht erregen könnte. Also hat er den schmutzigen Teil einfach rausgeschnitten. Und ich stelle mir gerade vor, wie dem Matuschka die ganze Zeit der Zumpf aushängt, während er mit dem Pensionisten über das Bahnunglück redet. Ein herrliches Bild. Das ist alles höchst seltsam, aber ein Beweis ist das nicht. Ja, das weiß auch der Hein. Und Hein weiß auch, dass Matuschka mehrere Wohnungen in Budapest besitzt. Doch dort ist er nirgendwo anzutreffen. Hein findet auch heraus, dass Matuschka Tage vor dem Attentat in mehreren Hotels unter falschem Namen abgestiegen ist. Wieso macht er das, wo er doch ohnehin mehrere Wohnungen besitzt? Erinnert ihr euch an den Weinhändler, den ich am Anfang erwähnt habe? Der durch den ganzen Zug gegangen ist, weil er nicht schlafen konnte und nach einem Mitspieler für eine Partie Skat gesucht hat? Hein schnappt sich den als nächstes. Schließlich hat er sehr viele, wenn nicht alle Zugpassagiere gesehen. Hein zeigt dem Mann das Foto von Matuschka. Nein, der war sicher nicht in dem Zug, sagt der Weinhändler. Alles klar, es wird immer verdächtiger. Mittlerweile ist auch die Tatortarbeit abgeschlossen. Die Ermittler fanden am Ursprung der Explosion gelblich-grüne Spuren, die deuten auf den Sprengstoff Ekrasit hin. Der Sprengstoff ist auf Basis von Pikrinsäure und hat so eine wachsartige Konsistenz. Das Ganze schaut fast aus wie so ein bisschen Plastiksprengstoff, wie man es aus Filmen kennt. Dieser Sprengstoff wurde gerne im Ersten Weltkrieg benutzt. Untergebracht war die Bombe in einem schwarzen Koffer aus Vulkanfieber. Das ist ein festes Material, das aus Baumwollfasern hergestellt wird. Heute wird es kaum noch verwendet, weil moderne Hartschalenkoffer aus Kunststoff sind. Der Sprengstoff aber gab einen weiteren Hinweis. Der wurde nämlich in großem Stil in Niederösterreich hergestellt. Eine Spur führt die Ungarn also ins Nachbarland. Hein ermittelt weiter. Da stellt sich heraus, dass die ungarische Staatsbahn mittlerweile ein Schreiben vom Herrn Matuschka erhalten hat. Was für eine Überraschung. Darin fordert er Schadenersatz für die 200 verlorenen Pengel und Kompensation für die körperlichen Schäden, also den Kratzer auf der Wange, den er sich selbst zugefügt hat, und Schmerzensgeld für die seelischen Qualen. Unterzeichnet Silvester Matuschka, Margaretenstraße 81, 5. Bezirk, Wien. Aha, Matuschka lebt jetzt also in Österreich. Na, das ist ja auch schon mal was. Warte, und der Sprengstoff stammt auch aus Österreich. Naja, jetzt hat der Kriminalist einen Anhaltspunkt und die ungarischen Ermittler rufen mal ganz gemütlich bei der Wiener Polizei an. Ob es vielleicht in letzter Zeit, naja, sagen wir im Zeitraum von 1-2 Jahren, zu Anschlägen auf Züge der Bundesbahnen gekommen ist, die bis heute ungeklärt sind, wollen die Ungarn wissen. Die erstaunliche Antwort aus Wien? Ja, tatsächlich gab es 2 Anschläge auf Züge der Bundesbahnen Österreichs, damals noch mit BBÖ abgekürzt, heute sagt man ja ÖBB. Am 31. Dezember 1930 wurde ein schwerer Stein auf die Gleise des Wien-Express bei Maria Ansbach in Niederösterreich gerollt. Ein Streckenwärter entdeckte den Brocken jedoch und konnte ihn entfernen, ohne dass der Zug oder dessen Passagiere zu Schaden kamen. Später stellte sich heraus, dass auch einige Bolzen auf den Schienen gelockert waren. Genau einen Monat später, am 31. Jänner, kam es wieder bei Maria Ansbach zu einem weiteren Anschlag. Jemand hatte einen 16 Kilo schweren Schraubstock auf der Schiene festgedreht und ein weiteres Schienenstück quer über den Gleisen verkeilt. Der Schnellzug Wien-Passau raste gegen 23 Uhr mit 80 km/h in die Falle. Zum Glück jedoch passierte nichts Dramatisches. Die Lok wurde durch den Schraubstock von den Gleisen geworfen, die Vorderräder gruben sich im Schotter fest und nach wenigen Metern stand der komplette Zug. Niemand wurde verletzt und nach 4 Stunden war die Lokomotive wieder auf den Schienen und konnte ihre Fahrt fortsetzen. Über beide Möchtegern-Attentate wurde in Österreich damals gar nicht groß berichtet und die BPÖ taten die Vorfälle als Lausbubenstreiche ab. Aber da war noch ein Attentat, das deutlich mehr Wellen geschlagen hatte. Am 8. August 1931 kam es bei Jüteborg bei Berlin zu einem schweren Anschlag auf einen Zug, bei dem auch Sprengstoff eingesetzt wurde. Ein 3,4 Meter langes Stück Schiene wurde aus der Gleisanlage herausgesprengt, als der Schnellzug Berlin-Basel darüber fuhr. 7 Personenwagen, der Gepäck und der Speisewagen entgleisten. Da der Anschlag in einer langgezogenen Kurve stattfand, war der Zug aber nicht sehr schnell unterwegs. Deshalb kam es zu keinen Todesopfern. Dennoch wurden 73 Personen zum Teil schwer verletzt. Die Deutsche Bahn lobte eine Belohnung von 100.000 Mark zur Ergreifung des Täters aus. An einem Telegrafenmasten neben dem Unglücksort fanden Ermittler ein Stück einer abgerissenen Zeitung. Darauf waren Hakenkreuze gekritzelt und es stand mit Buntstiften geschrieben: Attentat, 2 Rufzeichen, Revolution, 2 Rufzeichen, Sieg, 2 Rufzeichen. Bei der Zeitung handelt es sich um den Angriff, das war das Organ der SA. Alter, Zeitung mit dem Titel Angriff, die 30er waren echt anders wild. Gesprengt wurde mit elektrisch gezündetem Ekrasit, so wie es auch bei dem Anschlag in Ungarn verwendet wurde. Die Ermittler waren aber dennoch ratlos. Hingen diese Taten wirklich alle zusammen? Schließlich war die Sprengung in Berlin offenbar von Nazis vorgenommen worden, der Anschlag in Ungarn von Kommunisten und die beiden in Österreich von Lausbuben. Also wenn ihr mich fragt, für mich ist die Sache klar, es waren Kommunisten-Nazis aus dem Weltraum, ganz bestimmt, wie in der Simpsons-Folge.
Kommunisten-Nazis.
Kommissar Zufall. Zurück zu den Ermittlungen. Es gab also 4 Anschläge auf Züge in Ungarn, Deutschland und Österreich. Und irgendwie scheint ein Silvester Matuschka damit etwas zu tun zu haben. Aber irgendwie fehlt da doch noch irgendein Beweis, der das alles zusammenführt. Das ist alles wirr und überhaupt nichts Handfestes. Da hilft Kommissar oder Kommissarin Zufall mit. 10 Tage nach dem Anschlag von Torbarsch, da erscheint eine Frau bei der Polizei. Sie hat von dem Eisenbahnanschlag in Ungarn gehört. Sie ist die Besitzerin eines Steinbruchs in Tradigist bei St. Pölten. Und wenn ihr euch jetzt freut, dass ich gleich wieder über St. Pölten herziehe, dann muss ich sagen, nein, das ist mir zu kindisch. Es ist Zeit, erwachsen zu werden. Ich werde nicht schon wieder meinen Hass auf diese Stadt ungezügelt in die Welt hinaus schreien. Ich lasse das andere machen.
St. Pölten als extrem konservativ und langweilig empfunden.
Da, es hat eigentlich kaum was offen gehabt. Es war am Wochenende alles zu.
Aber sowas von unstädtisch habe ich auf meinen ganzen Reisen keine Stadt erlebt.
Ja, diese Szene stammt übrigens aus einem Tourismusvideo für St. Pölten. Ja, ihr habt richtig gehört. Das waren noch die nettesten Aussagen über diese Stadt, die sie für das Video finden konnten. Könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Ich schwöre, ich habe daran nichts rummanipuliert. Egal, da steht also diese Steinbruchbesitzerin aus St. Pölten bei der Polizei und erzählt gar Unglaubliches. Sie meint, den Attentäter von Ungarn zu kennen. Sie hat nämlich den Steinbruch, also ihren Steinbruch, vor einiger Zeit verpachtet. Der Pächter hat nicht nur gefälschte Schecks ausgestellt, die alle geplatzt sind, er hat auch mit dem Steinbruch überhaupt nichts gemacht. Da wird nicht mehr gearbeitet. Dafür ist das Lagerhaus bis oben hin voll mit Sprengstoff. Ja, mit Ekrasit. Und zwar in solchen Mengen, dass man den ganzen Steinbruch in die Luft sprengen könnte. Und jetzt ratet mal, wie der Pächter heißt. Silvester Matuschka, ein Ungar. Beinahe zeitgleich erfährt die Polizei in Wien von einem stadtbekannten Drangler, also so nennen wir Säufer in Wien liebevoll, dass ein Mann im Suff im Wirtshaus rum erzählt, dass er der Massenmörder von Beat Torbarsch ist. Natürlich hat er in der Prahlerei auch seinen Namen genannt. Silvester Matuschka. Den Teil mit der angewichsten Hose hat er den Gästen im Wirtshaus übrigens verschwiegen. Jetzt haben die Ermittler genug. Die österreichische Polizei schnappt sich Silvester Matuschka in der Margaretenstraße 81. Dort wohnt der 39-Jährige in einer Wohnung gemeinsam mit seiner Frau Irene und der 11-jährigen gemeinsamen Tochter Gabriele. 4 Tage lang wird Matuschka verhört. Schnell stellt sich heraus, der Typ hat einen gewaltigen Dachschaden. Nicht die Sorte, wie man sie in Wien öfter trifft, ein bisserl daneben, aber harmlos. Nein, Silvester Matuschka hat derartig einen an der Klatsche, dass die Ermittler mehrfach aus dem Raum gehen müssen, weil sie das Lachen nicht mehr unterdrücken können. Kennt ihr diese Szene von Monty Pythons Leben des Brian, wo die römischen Soldaten vor Lachen beinahe umkippen? Ihr wisst schon, Schwanktus Longus und so. Genau sowas spielt sich jetzt bei der Wiener Polizei ab. Dem Matuschka, dem haben es richtig eingebrochen, wie man bei uns sagt. Gaga Silvester. Auf den ersten Blick wirkt Matuschka wie ein vorbildlicher Bürger. Der Ungar lebt in Wien und besitzt mehrere Zinshäuser und Wohnungen und hat selbst einige Unternehmen. Ja, das Haus in der Margaretengasse gehört ihm ebenso. Seine Frau Irene liebt er abgöttisch und seiner Tochter Gabriele ist er ein liebevoller Vater. Irgendwie hat er nur alle Zaunlatten verloren. Da war nicht eine Schraube locker in dem Hirn, ist eine ganze Eisenbahnhandlung lose herumgekullert. Aber der Reihe nach. Silvester Matuschka, Silvester wird übrigens 2-mal mit SZ geschrieben, wird am 29. Jänner 1892 im Dorf, so, Achtung, Chantever geboren. Damals lag das in Ungarn, heute gehört es zu Serbien. Das ist auch der Grund, warum Silvester Ungarisch und Serbisch spricht. Sein Deutsch ist dagegen nicht besonders gut und er hat Probleme mit dem Satzbau und einen extrem starken ungarischen Akzent. Sein Vater starb früh. Der war ein Pantoffelmacher. Seine Mutter konnte aber das Geld aufbringen, um Klein Silvester ans Gymnasium zu schicken, wo er sich mit hervorragendem Erfolg hervortat. Blitzgescheit ist er, der Silvester. Aber leider auch ein bisschen deppert. Schon früh zeigt er Auffälligkeiten, wie sie bei Serien- und Massenmördern üblich sind. Einmal soll er als 5-jähriger Bub 20 Gänse niedergemetzelt haben. Außerdem stand Silvester gerne im Mittelpunkt. Kaum, dass er schreiben konnte, kritzelte er seinen Namen überall hin. Unter anderem auch auf die Mauer der Dorfkirche. Silvester Matuschka stand da. Darunter die bescheidene Berufsbezeichnung Ministerpräsident. Silvester lässt sich zum Lehrer ausbilden. 1914 bricht aber der Weltkrieg aus und Silvester kann es gar nicht erwarten, dass er in den Krieg ziehen darf. Sein Großvater hat ihm immer vom Kriegsdienst vorgeschwärmt und Silvester hatte Angst, dass der Krieg nach 2 Wochen vorbei ist und er den ganzen Spaß verpasst. Er wird Honvet-Husar und führt bald schon als Oberleutnant ein Maschinengewehrbataillon an. Dort muss er Schreckliches erlebt haben. Zumindest dürften die Kriegstraumata eine Mitursache für seine Verrücktheit sein. Er berichtet, wie die Russen in der Nacht angriffen und er den Befehl zum Schießen gegeben hat, bis die Munition ausging und die Russen in die österreichisch-ungarischen Linien einbrachen. Meterhoch hätten sich die Toten gestapelt, erinnert sich Matuschka immer wieder. Als Soldat wird Matuschka jedoch hoch dekoriert. Er erhält die Militärverdienstmedaille Signum Laudis, eine Medaille, die nur der Kaiser selbst vergeben darf. Außerdem erhielt Matuschka die silberne Tapferkeitsmedaille. Nach dem Krieg kehrt Matuschka ins zivile Leben zurück und wird Volksschullehrer an einer Schule in seinem Heimatdorf. Das ich jetzt nicht noch einmal ausspreche, weil ihr wartet ja noch drauf, ich kenne euch doch. Dort verliebt er sich in eine Kollegin, in die Irene, die später seine Frau wird. Schon im Jahr darauf wird geheiratet. Und 1920 kommt schon Töchterchen Gabriele auf die Welt. Als Lehrer galt Matuschka als fürsorglich und er kümmerte sich sogar außerhalb seines eigentlichen Dienstes um die Kinder. Und zur Abwechslung einmal in diesem Podcast scheint er den Kindern gegenüber wirklich okay gewesen zu sein, wie er auch ganz okay seiner Tochter gegenüber war. Also das kann man ihm echt nicht vorwerfen. Nach nur 3 Jahren ist aber Schluss mit der Lehrerkarriere. Wohl nicht ganz freiwillig. Weil der Silvester hatte eine ganz blöde Angewohnheit, die man als Lehrer nicht haben sollte. Also so richtig gar nicht. Der Silvester war dafür bekannt, dass er in den unpassendsten Momenten zu onanieren begann. Ja, auch vor Publikum. Vor den Kindern hat er seinen Pimmel nie rausgeholt. Aber wenn die Fashion Mamas zum Beispiel zum Elternsprechtag kamen, da konnte es schon mal passieren, dass der große Matuschka nach dem kleinen Silvester griff und sich mal ordentlich einen von der Palme schüttelte. Dass das auf das Gegenüber möglicherweise etwas irritierend gewirkt haben könnte, brauche ich wohl nicht extra zu erwähnen. Der ehemalige Direktor der Schule beschreibt ihn als fleißig, tüchtig und fürsorglich, aber auch als knausrig, angeberisch und als kleinen Lustmolch. Wenn er mit Frauen sprach, welch Ranges oder Stellung auch immer, geriet er in Ekstase und arbeitete mit der Hand in der Hosentasche herum, seine Stimme veränderte sich und er wurde rot im Gesicht, sagt sein ehemaliger Chef. Der hat ihm daraufhin gesagt, dass er das bitte nicht machen soll. Ihr wisst schon, manchmal kann das schon, also dieses deeskalierende Onanieren, irritierend wirken. Aber ich kann mich beim Anblick einer Frau nicht beherrschen, entschuldigte sich Matuschka. Als eines Tages eine hübsche junge Bäuerin wegen ihrer Kinder mit dem Direktor und Matuschka sprach, wurde Silvester aufgeregt und rannte plötzlich davon. Ein eigenartiges Verhalten, wenn man mit den Eltern über ihre Kinder spricht. Der Direktor ging ihm nach und fand ihn auf der Toilette mit heruntergelassener Hose, wo er schon dabei war, die Hosenschlange zu würgen. Matuschka rechtfertigte sich damit, dass er zu geizig sei, um Geld für Prostituierte auszugeben. Und irgendwo muss das Verlangen ja ausgelebt werden. Also holte er sich einfach in der Schule einen runter. Das stimmte auch nicht ganz, denn die Lehrerkarriere war endgültig vorbei, als bekannt wurde, dass Matuschka Stammgast im örtlichen Puff war und ihn Eltern der Schulkinder dort ein- und ausgehen sahen. Autsch. Seine Frau Irene schien übrigens zu dulden, dass ihr Ehemann mit seinem Silvester gerne andere Damen beglückte. Jetzt musste sich Matuschka um einen neuen Job schauen. Er ließ sich Geld von Irenes Papa und startete damit einen Gemischtwarenladen. Er reiste nach Bulgarien und kaufte dort günstig Petroleum und Salz ein, das er in der Heimat teurer weiterverkaufte. Er kam zu einem ganz ordentlichen Vermögen und kaufte Häuser in Budapest, das damals als Sündenpfuhl galt. Genau das Richtige für Silvester, der seine Zeit immer häufiger in der ungarischen Hauptstadt verbrachte, wo er die Mädchen und Damen, egal welcher Gesellschaft, verführte und vögelte. Irgendwann sah sich Silvester nach Grundstücken in Österreich um. In Ungarn waren ihm die Verhältnisse zu liederlich. Denn Silvester war streng gläubiger Katholik. Im Gegensatz dazu herrschte in Wien noch Zucht und Ordnung. Ja, ihr habt richtig gehört. Unser dauergeiler Superstecher mit den Wichsfingern und den Flecken auf der Hose ist tiefgläubig. Jeden Sonntag geht er in die Kirche und preist den heiligen Antonius. Nichts ist mehr ein Grausen als der um sich greifende Atheismus. Deshalb muss er nach Wien, wo die katholische Welt nur in Ordnung ist. Er kauft Weingärten in Klosterneuburg bei Wien, kauft eine alte Eisengießerei und errichtet einen regen Handel mit Zwiebeln, weil die waren für ihn nicht nur ein wichtiges Nahrungsmittel, Matuschka glaubte fest an die Heilkraft von Zwiebeln. Wenn ihr als Kind von einer Wespe oder Biene gestochen wurdet, haben euch eure Eltern da auch immer eine halbe Zwiebel auf den Stich draufgelegt, weil die Zwiebel zieht ja das Gift raus. Ja, genau sowas hat der Silvester auch geglaubt. 120.000 Schilling brachte Silvester von Budapest mit nach Wien. Das ist in heutigem Geld ungefähr eine halbe Million Euro. Doch die Geschäfte von Silvester laufen nicht mehr so. Einmal will Matuschka Weinhändler werden und kauft enorme Mengen eines Rotweins mit dem Namen Tigerblut. Aber niemand will das Gesöff. Der Wein wird sauer und Matuschka verliert einen riesen Batzen Geld. Die Verluste häufen sich und die Weltwirtschaftskrise tut ihr Übriges. In dieser Zeit vollzieht sich der Wandel Matuschkas von ein bisschen deppert bis hin zu völlig loco. Er hat Wahnvorstellungen. Ein gewisser Herr Bergmann beginnt ihm zuzuflüstern. Den Herrn Bergmann hat er einmal auf einer Geschäftsreise getroffen. Seitdem spukt dessen Ebenbild in seinem Kopf herum. Und wenn der Bergmann gerade keine Geschäftstipps gibt, dann ist es ein Geist namens Leo, der ihm zuflüstert. Besonders schlimm wird es für Silvester, wenn Bergmann und Leo zu streiten beginnen. Aber dafür flüstern ihm die Geister in seinem Kopf auch tolle Erfindungen ein. Darunter ist unter anderem für die französische Eisenbahn etwas dabei. Ein drittes Gleis soll 7 Farben darstellen können. Das soll dem Lokführer alle wichtigen Informationen übermitteln, unter anderem, ob ein Anschlag bevorsteht. Außerdem hat er eine Kanone aus Holz entwickelt, die er gegen Japan einsetzen will. Fragt mich bitte nicht, was das sein soll. Habe ich erwähnt, dass Matuschka in dieser Zeit auch eine sexuelle Vorliebe für die Eisenbahn entwickelt hat? Ja, Silvester findet den Anblick von Zügen sexuell erregend. Noch geiler wird er aber, wenn die Züge entgleisen und Menschen dabei zermalmt werden. Da kann er richtig gut abspritzen, der Silvester. Aber bis es soweit ist, wird noch einige Zeit vergehen. Einstweilen kämpft Silvester gegen den grassierenden Atheismus und wird außerdem Kommunist. Außerdem ist er Mitglied der konservativen christlich-sozialen Partei, fühlt sich aber den Nationalisten hingezogen. Ach ja, Anarchist will er auch sein. Und da ist er wieder, der Kryptokommunisten-Anarcho-Katholiken-Nazi. Dass es Silvester um die Anliegen der Arbeiterbewegung geht, will er beweisen. Er kauft eine Fabrik in Tattendorf. Als diese schließen muss, möchte Matuschka die Arbeiter nicht entlassen, also hat er eine großartige Idee. Er lässt die Arbeiter einfach mehrere Wände einreißen und beauftragt sie anschließend, die Ziegel zu reinigen. Dafür bezahlte er den Arbeitern pro Stück 25 Groschen. Als er dann die Ziegel verkaufte, brachten die nicht mehr als 5 Groschen ein. Die eigenen Arbeiter nannten den Direktor einen demolierungswütigen Narren. Matuschka war das wurscht. Die Arbeiterweltrevolution ist unaufhaltbar und wenn man dafür nur ein paar Züge sprengen muss. Das Haus, in dem Matuschka wohnte, wurde damals auf mehrere 10.000 Schilling geschätzt. Er hatte es mit insgesamt 800.000 Schilling oder 3,4 Millionen Euro belastet. Matuschka war völlig pleite und wurde bereits mehrmals gepfändet. Das Verhör. Jetzt sitzt er also in einem Wachzimmer der Polizei und wird verhört. Ob er für den Anschlag auf die Eisenbahn verantwortlich ist? Anfangs leugnet Matuschka. Die Ermittler finden in seiner Wohnung eine Hose. Diesmal aber ausnahmsweise nicht mit Spermaflecken, sondern mit gelblich-grünen Flecken vom Sprengstoff Ekrasit drauf. Ja, den Sprengstoff hat er gekauft für den Steinbruch, den er gepachtet hat. Warum auf dem Steinbruch nicht gearbeitet wird und nur Sprengstoff gelagert wurde? Naja, Weltwirtschaft, Sie wissen eh. Und den Sprengstoff hat er eigentlich eh entsorgen wollen. Dass er zur Entsorgung Bahngleise in Mitteleuropa ausgesucht hat, sagt er halt nicht dazu. 4 Tage lang geht das so. Matuschka erzählt von der Arbeiterweltrevolution, seinen Erfindungen, seinen Geschäften. Nach 4 Tagen Dauerverhör knickt er ein und legt ein Geständnis ab. Ja, er ist für die 22 Toten und die Dutzenden Verletzten verantwortlich. Ja, er hat den Anschlag in Berlin verübt. Ja, er war es, der in Ansbach 2-mal die Gleise sabotiert hat. Er berichtet auch von Bergmann und dem Geist Leo, die ihm das alles aufgetragen haben. Er hätte noch weitergemacht. Sein Plan war es nämlich, einmal im Monat einen Zug in die Luft zu sprengen. Für die Weltrevolution, versteht sich, das hat jetzt nichts mit seinem kleinen Silvester in seiner Hose zu tun. Nein, nein. Die Ermittler, die melden den Erfolg einmal sofort nach Ungarn. Die Ungarn, die wollen sofort den Matuschka haben und beantragen die Auslieferung. Denn dem Matuschka droht für Sprengstoffanschläge in Ungarn die Todesstrafe. Die Österreicher wollen ihm aber zuerst den Prozess machen, schließlich gehört der Bahnfrevel von Maria Ansbach bestraft. Und ja, auch die Deutschen wollen ein Wörtchen mit Matuschka reden. Und oh, wie wird Matuschka reden? Ganz Europa wird den Kopf schütteln. Der Prozess. Der Prozess beginnt mit einem enormen Medienrummel am 15. Juni 1932. Und weil die Taten selber in Österreich relativ harmlos waren, dreht sich viel um den Geisteszustand von Matuschka. Und dass der komplett Banane ist, das wird schon in den ersten Minuten des Prozesses klar. Es entspannt sich folgende Unterhaltung zwischen dem Richter und unserem Silvester. Vorsitzender: Wie heißen Ihre Eltern? Matuschka antwortet nicht auf die gestellte Frage, sondern schreit bloß nach einigem Nachdenken: Mein Vater lebt schon nicht mehr! Vorsitzender: Ihr Vater heißt doch Antonius.
Ja, jawohl, Antonius!
Und die Mutter?
Die heißt auch Antonie!
Ihre Mutter heißt doch Anna.
Na, bitteschön!
In dieser Art geht die Abgabe der Personalien weiter. Matuschka spricht dabei ein sehr stark ungarisch akzentuiertes Deutsch und vermag auch aus der allereinfachsten Frage wie Geburtstag, Zuständigkeit, Heiratsort keine präzise Antwort zu geben. Er bestätigt schließlich immer nur, was ihm der Vorsitzende vorsagt. Vorsitzender: Was war Ihr letzter Beruf? Matuschka:
Eisenbahnattentäter!
Aber das ist doch kein Beruf. Ich meine, was für ein Geschäft haben Sie betrieben?
Weiß ich nicht.
Sie waren Kaufmann, nicht wahr?
Ja, Kaufmann, bitteschön.
Im Buch von Wolfgang Kudonowski namens Marek, Matuschka und Co. schreibt er: Ende 1930 ist mir Idee gekommen für Anschläge auf Eisenbahn. Ein Jahr lang habe ich Eisenbahnen entgleisen lassen wollen, damit Welt aufschreiendes kapitalistisches Unrecht aufmerksam wird. Silvester habe ich damit begonnen. Etwa um den eigenen Namenstag zu feiern? Dude. Schon Tage davor hat er in Ansbach Quartier genommen, um die Gegend zu studieren. Dann ist er wieder nach Wien zurückgekehrt und hat sich Schraubenschlüssel und Zangen besorgt. Am 31. Dezember 1930, also an seinem Namenstag, gegen Abend fährt er nach Ansbach. Er wartet bis zur Nacht, dann macht er sich daran, die Verbindung zweier Schienenteile zu lockern. Auf die Nachbarschiene legt er einen Felsbrocken. »Noch nicht fertig war ich«, schildert er das Weitere. »Kommt ein Mann von Eisenbahn daher und sieht Felsbrocken. Ich muss verschwinden.« Er versteckt sich hinter einem Gebüsch. Als der Streckenwärter alles wieder in Ordnung gebracht hat, passiert der Zug unbeschadet die Stelle. Matuschkas erstes Attentat ist missglückt und wohl auch die sexuelle Befriedigung dürfte ausgeblieben sein. Er hat in der Nähe der geplanten Unglücksstelle an einer Felswand einen Brief befestigt, ein politisches Manifest, ähnlich jenem von Ungarn. Er nimmt den Zettel und kehrt nach Wien zurück. Der Fehlschlag entmutigt ihn aber keineswegs. Er will es ein zweites Mal versuchen, diesmal mit anderer Ausrüstung. Er fährt nach Budapest, wo er sich neu einkleidet und eine schwarze Brille kauft, damit ihn niemand erkennt. Cleverer Bursche. Am Vormittag des 30. Jänner 1931, also genau einen Monat später, macht er sich in seiner Verkleidung auf den Weg zum Westbahnhof. Er vereinbart mit dem Chauffeur eines dort stehenden Taxis, dass dieser ihn gegen Abend abholen und nach Neulenkbach bringen sollte. In der Zwischenzeit besorgt er sich einen Schraubstock und ein Stück Schiene. Dann erscheint das Taxi und bringt ihn an den vereinbarten Ort. Matuschka wartet, bis das Auto sich wieder entfernt hat. Dann setzt er ganz gemütlich den Schraubstock auf das Gleis und klemmt die Traverse quer über den Schienenstrang. Als er diese Arbeit getan hat, befestigt er am Bahndamm einen seiner weltrevolutionären Aufrufe. Danach verkriecht er sich hinter einem nahen Gebüsch und hat wahrscheinlich die Hände schon in der Hose, ich weiß es nicht. Kurz vor Mitternacht nähert sich von Wien kommend der Schnellzug nach Passau. Im Licht seines Scheinwerfers entdeckt der Zugführer zwar die Falle, der Bremsweg führt aber doch über das Hindernis. Die Maschine hebt sich mit ihrem Vorderteil ab und kann erst weiterfahren, als sie nach mehrstündiger Arbeit wieder voll auf dem Gleis steht. Wie die Bundesbahndirektion später errechnet, beträgt der entstandene Sachschaden 4.199 Schilling und 72 Groschen und ist von Herrn Silvester Matuschka Wien zu bezahlen. Während der Reparaturarbeiten steht Matuschka in 100 Meter Entfernung hinter einem Baum. Der sieht die Menschen hin und her laufen und freut sich. Immerhin ist der Zug wenigstens aus den Schienen gesprungen. Ja, und wer unseren Silvester kennt, weiß, wie er sich auf seine Art freut. Die Hose muss nachher sicher wieder in die Wäscherei. Aber eine kleine Enttäuschung gibt's dann doch. Als der Zug wieder abgefahren ist und alles wieder finster ist wie vorher, geht Matuschka hinüber und holt wieder einmal seine revolutionäre Proklamation von der Wand. Der Aufruf, den er da angeklebt hatte, war in der Aufregung niemandem aufgefallen. Ah, was für eine Enttäuschung. Die dunkle Brille wirft ihn in einen Bach, den Anzug verbrennt er. Naja, er beschließt, das zweifach daneben gegangene Attentat auf der Westbahn als Fingerübung zu betrachten und beginnt Größeres zu planen. Er will in Deutschland einen Zug sprengen. Dort sind die politischen Wirren in dieser Zeit weit stärker als in Österreich. Das verspricht mehr Aufsehen und darauf kommt es Silvester Matuschka im tiefsten Innern ja eigentlich an. Weltrevolution hin oder her, Spektakel soll den Meister loben, heißt es. Im April 1931 fährt er nach Berlin. Dort absolviert er zunächst in verschiedenen Hotels einige Liebesabenteuer. Er trifft den echten Bergmann, der ihm angeblich seine Frau anbietet. Die ist offenbar vom Silvester angetan und es geht gleich mehrfach zur Sache. Dann macht er sich an die Arbeit. Er besorgt sich ein Schweißgerät für autogenes Schweißen und lässt ihn nach einem Berliner Vorort bringen, wo man ihn in der Nähe eines Bahngleises deponiert. Dem Verkäufer der Firma gegenüber gibt sich Matuschka als pensionierter irischer Offizier aus, weil mit seinem Akzent kann er schlecht als Einheimischer auftreten und wenn er sich als Ungar ausgeben würde, naja, das würde doch zu viele Spuren hinterlassen. Schweißen will aber gelernt sein und Herr Matuschka kann das halt überhaupt nicht. Und er zieht sich auch dabei noch eine schwere Verbrennung an der Hand zu. Verdrossen verlässt Matuschka Bahndamm, Berlin und Bumslokale und kehrt nach Wien in den Schoß seiner Familie zurück. Der dreifache Misserfolg lässt ihn nicht ruhen. Wieder einmal ist sein Ehrgeiz angestachelt, sein Hirn beginnt zu arbeiten. Das wäre doch gelacht, wenn es einem Silvester Matuschka nicht gelänge, einen Zug zum Entgleisen zu bringen. Also wirklich. Er erinnert sich an den Krieg, als so viel kaputt geschossen wurde. Brücken, Häuser, Fabriken und natürlich auch Eisenbahnzüge. Man schoss, ließ Feuer aus Flammenwerfern zischen oder warf Bomben. Na Bomben, natürlich, das war's. Sprengen muss man die Gleise, nicht auseinanderschrauben oder schweißen. Blödsinn, Sprengung. Eine Sprengladung unter die Schiene, zwei Drähte anschließen und mittels Fernzünder erledigt man den Rest. Bumm, super, Zug entgleist. Also pachtete Matuschka den Steinbruch. Damit kam er nämlich in den Besitz eines sogenannten Sprengbuches und durfte damit ganz legal den Sprengstoff kaufen. Ja, und mit genau diesem Sprengstoff fährt er wieder nach Berlin. Und weil so eine Attentatsplanung noch ziemlich viel Zeit lässt, hat er dann noch Zeit für ein kleines sexuelles Abenteuer. Zwei Tage vor dem Anschlag in Jüterbog war Matuschka schon in der Stadt. Die Tage verbrachte er damit, seinen kleinen Silvester der Damenwelt vorzuführen. 4 oder 5 Mal hat er das Hotel gewechselt in 2 Tagen, damit seine Affären nichts voneinander mitbekommen. Einmal ging er in ein Elektrogeschäft, um Draht und Rohre für seine Bombe einzukaufen. Er wurde von der Inhaberin, einer Frau Ruppert, bedient, die ihm sogleich ins Auge stach. Er machte sich mit ihr ein Rendezvous für 10 Uhr Vormittag aus. Als dann die 17-jährige Tochter den Draht aus dem Lager brachte, nahm er sie beiseite und vereinbarte hinter dem Rücken der Mutter mit ihr gleichfalls ein Bombsdate für 19 Uhr nach Geschäftsschluss. Silvester, der Superstecher aus dem Paradies, also wirklich. Vor Gericht legte Matuschka größten Wert darauf, dass er seine Affären alle beweisen kann. An die Frau Ruppert und ihre Tochter schreibt er nämlich aus der Haft einen Brief. So, und ich lese diesen Brief jetzt zum 4. Mal, weil ich bislang nicht ohne Lachkrampf bis ans Ende gekommen bin. Ich bemühe mich sehr. Achtung, es geht los. Hier ist der Brief von Silvester an Mutter und Tochter, die er gleichzeitig gebankt hat. Gnädige Frau, liebes Fräulein, meine Frau und Tochter sind durch mich so unglücklich geworden. Wie kann ich jetzt von Ihnen Geld nehmen? Aber Sie, gnädige Frau, und Ihre Tochter sind durch mich glücklich geworden. Können Sie mir Geld schicken? Dann beklagt er seinen durch die Haft erlittenen Gewichtsverlust von 14 Kilo. Aber ich möchte doch bei den Tonfilmaufnahmen, die bei der Hauptverhandlung gemacht werden sollen, gut ausschauen. Bitte schicken Sie mir 600 Mark. Ich möchte gut essen und rauchen. Er verweist auf seine derzeitige Berühmtheit und stellt Frau Ruppert eine glänzende Werbung in Aussicht, wenn sie diesen Brief ins Schaufenster ihres Geschäfts hängt. Ihr Geschäft wird stark besucht sein. Und schicken Sie bitte auch einen kleinen Ventilator für meine Frau. Sie weint den ganzen Tag und will sich die Tränen trocknen. Matuschka erzählt auch, dass er als Arbeiterführer 5 Attentate verüben wollte, weil Trotzki habe das auch so gemacht. Und dann hätte er die Arbeiterschaft befreit. Monatlich wollte er eine Eisenbahn in die Luft jagen. Als nächstes in Amsterdam, dann in Paris, Marseille und in Italien. Dann sei die Zeit reif für die Revolution. Er wollte auch eine Sekte gründen und hat dafür schon ein 2 Zimmer großes Lokal gemietet. Er hat nur leider vergessen, andere Mitglieder einzuladen. Niemand kam und Matuschka saß 2 Tage lang allein im Hauptquartier seines neuen Kults. Die Zeit nutzte er, um die Statuten zu schreiben. Die sind leider nicht erhalten, nachdem nach 2 Tagen noch immer niemand zur Gründungssitzung gekommen ist, hat er die Regeln seiner neuen Sekte verbrannt. Ich hätte die gern gelesen. Das war fix so ein Sexkult, bei dem Modelleisenbahnen eine zentrale Rolle gespielt hätten. Ein anderes Mal erzählt er, dass er durch die Sprengung nur Jobs schaffen wollte. Die Erzählung geht so. Er habe nur Strecken gesprengt, die noch nicht elektrifiziert waren und noch mit alten Dampfloks befahren wurden. Indem er sie zerstört, müssen sie neu aufgebaut werden und das gleich mit elektrischem Strom betrieben werden dann. Also schafft er ja Arbeitsplätze. Ach ja, eine Turbine zur Erzeugung dieses Stroms, den man dafür braucht, die hat er auch erfunden und er hat sie dem Richter sogar gleich stolz an einem selbstgebauten Modell vorgeführt. Matuschka wollte auch noch seine Drehbücher, die er in Haft verfasst hat, vorlesen. Die Welt wird aber nie mehr den Inhalt von den Werken Kaiser als Bauer, 800 Meter Film, Rote Fahne im Turm, 600 Meter Film und Brieftauben, 500 Meter Film, erleben können. Denn die durfte er nicht vorlesen und damit sind sie in keinem Protokoll vermerkt und für die Nachwelt für immer verloren. Gerne hätte ich einen Film von Silvester Matuschka gesehen. Das wäre fix ein ganz, ganz seltsamer Porno geworden. Die Frage ist, ist Matuschka zurechnungsfähig? Zwei Gerichtspsychiater erklären übereinstimmend, dass Silvester Matuschka nicht geisteskrank ist und daher voll für seine Taten verantwortlich ist. Er sei lediglich hypomanisch, aber voll prozessfähig. Außerdem sei er ein Sanguiniker, lautet die Diagnose. Ja, in den 1930er Jahren wurde in österreichischen Gerichten noch von der Säftelehre des alten Hippokrates geredet. Sein Hausarzt bezeichnet Matuschka als Wirrkopf. Das könnte damit zu tun haben, dass der an sich recht beleibte Matuschka einen femininen Habitus am Oberkörper zeigte, wie es hieß. Der Wahnsinn lag also in seinen ausgeprägten Männerbrüsten. Aha. Matuschka griff das gerne auf, als der Arzt das sagte und behauptete plötzlich, dass in ihm jetzt eine Geschlechtsumwandlung vorgehe und er bald eine Frau sein werde. In diesem Moment knöpft er schon sein Hemd auf, ich kann zeigen, bitteschön, und präsentiert den Geschworenen den angeblichen Beweis für seine Verwandlung in eine Frau. Ja, es reicht dem Richter und den Geschworenen. Am 17. Juni 1932 wird Silvester Matuschka schuldig gesprochen und zu 6 Jahren schwerem Kerker verurteilt, mit 2 Fasttagen und 2 harten Lagern jährlich an den Jahrestagen der Verbrechen. 1 Jahr lang sitzt Matuschka in Österreich im Gefängnis, bevor er nach Ungarn ausgeliefert wird. In der gängigen Literatur wird immer behauptet, die Österreicher haben darauf bestanden, dass Matuschka von den Ungarn nicht hingerichtet wird. Das stimmt aber so nicht. Matuschka wird in Budapest wegen 22-fachen Mordes zum Tod durch den Strang verurteilt. In der zweiten Instanz wird das Urteil in lebenslange Haft umgewandelt, weil die ungarischen Psychiater deutlich weiter waren als die österreichischen. Sie diagnostizierten Silvester Matuschka halluzinatorische Paranoia und einen sexuellen Fetisch für Verstümmelungen. Die Psychiater rieten dazu, Matuschka in ein Irrenhaus einzuliefern, wie es damals noch hieß. Und man riet auch dazu, ihn zu kastrieren. Ich glaube, das ist dann doch nicht passiert. Doch der Richter entschied anders. Matuschka sollte in ein normales Gefängnis kommen. Na, immerhin, seine Gogol durfte er behalten. Das Nachleben von Bum Bum Silvester. Damit wäre diese Geschichte normalerweise vorbei. Aber nicht bei unserem Silvester. Es kursieren mehrere Versionen, wie es mit ihm weitergegangen ist. Die spannendste Geschichte geht so. Als die Rote Armee auf Ungarn vorrückte, ließen die Nazis die Gefangenen im Zuchthaus von Vatsch frei. Darunter auch Matuschka. Der blieb aber freiwillig im Gefängnis, weil er sich den sowjetischen Truppen anbieten wollte. Er hoffte, dass seine Kenntnisse der serbischen Sprache für die Russen nützlich sein könnten. Er gab sich als Sprengstoffexperte und Chirurg aus und die Russen heuerten ihn tatsächlich an und er sollte in einem Kriegshospital Verwundete operieren. Da fiel natürlich schnell auf, dass Matuschka gelogen hatte und er wurde in ein Lager nach Sibirien geschickt. Auch dort versteht er es, seiner Umgebung zu imponieren. Er stellt sich als berühmter Spezialist für Wasserkraftwerke und Brückenbauten vor, also als Experte für Brückenzerstörung wahrscheinlich. Und irgendwie schafft es Matuschka aus dem Lager raus. Er bietet sich nämlich der russischen Armee an. Er kann seine Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg nutzbar machen, wo er ja Oberleutnant war und sogar ein recht tapferer, todesmutig, hochdekoriert Maschinengewehr. Bum bum, ihr wisst schon. Und dann kam der Krieg in Korea, Anfang der 50er Jahre. Am Yalu-Fluss nördlich des 38. Breitengrades nimmt ein türkischer Stoßtrupp der Vereinten Nationen eine rot-chinesische Einheit fest. Unter den Chinesen ist ein Ungar mit dem Namen Silvester Matuschka, ein älterer Mann, etwa 60 Jahre alt. Ein amerikanischer Offizier gibt die Gefangenenliste weiter an seine Kommandostelle. Dort sitzt zufällig ein emigrierter Österreicher, der gleichfalls bei den Vereinten Nationen Dienst tut. Als er den Namen Silvester Matuschka liest, begreift er sogleich, um wen es sich handelt. Er gibt Order, den Mann vorzuführen. Aber der Gefangene ist da schon nicht mehr da. So sehr man auch nach ihm sucht, Silvester Matuschka wird nicht gefunden. Damit verschwindet er für immer. Ob diese Geschichte stimmt, ist bis heute unklar. Es gibt keinerlei Belege dafür. Es gibt eine zweite Variante, die ist aber weit weniger spektakulär. Und zwar geht die so: Matuschka kehrt, nachdem die Nazis ihn freigelassen haben, in sein Heimatdorf, nun in Jugoslawien, zurück, um dort wie üblich gegen den Atheismus zu wettern. Daraufhin wurde er von Partisanen geschnappt, erschossen und in einem Massengrab verscharrt. Klugschiss zum Schluss. Ferrosexualität. Für Eisenbahnfans hat sich ja der spöttische Ausdruck Ferrosexuelle etabliert. Das sind Menschen, die sammeln Zugfahrten wie Briefmarken, sie fotografieren seltene Loks wie exotische Tiere und wenn ihnen eine stillgelegte Strecke in der Sammlung fehlt, mieten sie auch schon mal einen Zug, der sie bis zum letzten Prellbock bringt. So zumindest wird das Phänomen der Extremfans in einem Feature des SWR aus dem Jahr 2011 beschrieben. Eisenbahnfans sind demnach noch etwas extremer als Menschen mit anderen intensiven Hobbys. Pflichteifrig, planverliebt und pünktlichkeitsbesessen. Mit anderen Worten, genau wie die Bahn längst nicht mehr ist. Haha, lustig, ferrosexuell. Aber es gibt sie wirklich, die Mechanophilie oder Symphorophilie. Dr. Mark Griffith, ein Psychologe aus England, hat sich das Phänomen mal aus wissenschaftlicher Sicht angeschaut und wollte ergründen, ob es wirklich Menschen gibt, die von Zügen sexuell erregt werden. Auf die Idee kam er, weil er folgende Geschichte in einer taiwanesischen Zeitung gelesen hatte. Am 27. Februar 2012 wurde ein Mann namens Kai vor Gericht gestellt, nachdem er von der Bahnpolizei verhaftet worden war, weil er einen Salonwagen des Zuges für eine Sexparty gemietet hatte. Am 23. Februar enthüllte der taiwanesische Direktor der Staatsanwaltschaft, dass jemand einen Salonwagen für eine Gruppensexorgie, eine Frau, 18 Männer, gebucht hatte. Gut, das ist jetzt Sex im Zug und nicht Sex mit dem Zug oder Siderodromomophalie, so heißt das. In der Literatur gibt es nur einen einzigen Zeitungsartikel vom Spiegel. Da geht es um einen 41-jährigen Deutschen, der sich angeblich in eine englische Dampflok verliebt hat und mit ihr eine sehr intime Beziehung pflegt. Wissenschaftliche Papers gibt es dazu aber nicht, sprich es gibt keine Forschung zu den echten Ferrosexuellen. Der Psychologe vermutet, dass das deshalb so ist, weil es halt keine klinische Relevanz hat. Sprich, es ist einfach kein Problem und auch kein Krankheitsbild. Menschen werden geil, wenn sie einen Zug sehen. Na und? Solange sie ihn nicht wie der Matuschka sprengen, ist doch alles gut. Erforscht ist aber die Hodophilie, also die Erregung, die das Reisen an sich auslöst, also die sexuelle Erregung, die Hodophile verspüren, wenn sie an exotische Orte reisen. Spannend. Ich kann nur Anekdotenwissen zu dem Thema beisteuern. Ein Bekannter, der bei den ÖBB arbeitet, hat mir mal erzählt, dass er schon öfter Menschen am Bahnhofsgelände im Gebüsch gesehen hat, die sich beim Anblick eines bestimmten Zuges, naja, offensichtlich sehr intensiv gefreut haben. Er hat gemeint, er lässt sie immer fertig machen und wenn sie ganz begeistert sind, dann holt er alte Frachtpapiere und Fahrpläne aus dem Altpapier und schenkt sie ihnen. Zitat, die freuen sich wie die kleinen Kinder zu Weihnachten. Ja, und das war sie, die längste Episode, glaube ich, bisher, die 66. zum Silvester Matuschka, einem legendären Verbrecher aus Österreich, Ungarn und Deutschland. Ein Wahnsinn. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Jaulustus, Bianca, Bernd, Lara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliana, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Annemarie, Petra, Hachi, Anna, Monika, Philipp, Diana, Iris, Kilian, Magda, Elisabeth, Axel, Josef, Conny, Stefan, Barbara, Karina, Miriam, Schirkan, Franz, Julia, Nicole, Marion, Eva, Elisabeth und Michaela, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das ganz ohne Werbung. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von unserem Fashion Silvester. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir via PayPal eine kleine Spende zukommen lasst. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Und ich schwöre, eines Tages finde ich raus, wie ich auf euer Feedback auf Spotify antworten kann. Es ist vermutlich nur noch Monate entfernt, diese Erkenntnis, aber ich arbeite daran. Wenn ihr mir das mit dem Antworten leichter machen wollt, dann schreibt mir am besten einfach eine Nachricht auf Steady oder per Mail an mösterreichpodcast@gmail.com. mösterreichpodcast, alles in einer Wurst, @gmail.com. Schaut auch gerne auf YouTube. Nein, schaut nicht gerne auf YouTube vorbei. Die sind nämlich blöd. Ich habe es in der Einleitung eh schon gesagt. Ganz komischer Verein. Ihr helft mir mehr, wenn ihr den Download über den Podcatcher macht und die Episode mindestens eine Minute lang laufen lasst, weil dann zählt sie nämlich offiziell. Also ihr müsst gar nicht selber hinlegen. Ihr könnt euer Handy einfach am Klo liegen lassen und diesen Podcast eine Minute rennen lassen. Das reicht schon. Und noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag und heutigen Gebumse offensichtlich hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Steuerfrau rein. In diesem Podcast spreche ich mit einer echten Steuerfrau über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf hoher See funktioniert und ich stelle meist dumme, unpassende oder pubertär lustige Fragen. Also insgesamt soll das recht lustig sein, habe ich gehört, Steuerfrau, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint. Nein, ich lese sie jetzt nicht wieder alle vor. Überhaupt nicht. Schaut einfach auf mörderisch.simplecast.com. Da findet ihr alles. Noch dazu hat Google ja jetzt diese Podcast-App eingestellt. Es ist eine Katastrophe. Egal. mörderisch.simplecast.com. Da findet ihr alle Episoden ganz übersichtlich. Dort könnt ihr euren Lieblingspodcast-Dienst einfach aussuchen. Dort sind auch alle Links. Ganz easy, einfach draufklicken und dann passt das schon. Und natürlich findet ihr mich auch auf Instagram unter MOE Podcast. Da könnt ihr mir auch eine Nachricht schreiben. Da schaue ich sogar mittlerweile einigermaßen regelmäßig rein. In Wahrheit findet ihr dort aber nur Fotos von meiner Katze Caramello, den man, glaube ich, heute im Hintergrund einmal ganz kurz gehört hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde das nachher beim Probehören nochmal rausfinden. Wie auch immer, ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude. Sprengt keine Züge in die Luft und macht euch eure Hose nicht dreckig. Bussi und Baba.